Ja, heute ist wieder zweiter Korintherbrief dran und damit geht ein großer Abschnitt im zweiten Brief an die Korinther zu Ende. Danach kommt nochmal ein ganz anderer Abschnitt, ganz merkwürdiger Abschnitt, der gar nicht so richtig dazu zu passen scheint, zu dem Rest, was bisher gewesen ist. Also heute geht es nochmal eine Sache wird zu Ende geführt. Okay, es geht um die Sammlung für Jerusalem. Dann 9. Kapitel, dann kommt das 10., 11., 12., 13., also noch 4 Kapitel. Das heißt noch 4 Predigten von mir zum 2. Korintherbrief. Und danach ist dann so etwa nach Ostern. Ich habe mal so grob gerechnet. Und dann kommt eine neue Predigtreihe und die geht dann über das Alte Testament. Und ich habe mir gedacht, die mache ich dann nach den Sommerferien. Und zwischen Ostern oder nach Ostern bis zur neuen Predigtreihe will ich so ein paar Einzelthemen machen. Dafür hängt draußen so ein Zettel. So an dieser Wand, so wo der Uwe sitzt, auf der anderen Seite von der Wand. Da hängt ein Zettel, da steht dann drauf, Wunsch, Predigtthemen, Bibelstellen, irgendwie sowas habe ich da so genannt. Da könnt ihr draufschreiben, was euch so interessiert, worüber ihr eigentlich noch nie eine Predigt gehört habt vielleicht oder wo ihr mal wieder eine Predigt drüber hören wollt oder wie auch immer so. Ne? Und wenn nichts kommt, dann denke ich mir was aus, das ist auch okay. Oder wenn ihr noch eine Idee habt für eine Predigtreihe Altes Testament, das könnt ihr auch aufschreiben. Ne? Ich habe da zwar schon was im Auge, aber das kann man auch wegwischen. Ne? Okay, also das schreibt bitte alles auf, wenn euch da was kommt. Ist nur ein paar Wochen hin. Ne? Kann ja sein, dass euch morgen was kommt oder nächste Woche. Schreibt das bitte auf. Wenn das mir irgendwie gelegen kommt, dann, und ich was dazu sagen kann, man kann ja nicht zu allen Dingen was sagen, dann werde ich das gerne aufgreifen. Ne? Oder vielleicht greift das dann auch jemand anders noch auf, von denen, die hier auch predigen. Okay. Und dann hängt da noch ein Zettel mit Liedern. Ich habe mal die alten Lieder, habe ich mal alle abgehangen, das ist alles so ein Durcheinander. Hartmut hat so ein schönes Liedblatt da gemacht, also ein schönes Zettelchen, wo man da drauf schreiben kann, welche Liedwünsche ihr mal habt, was wir mal singen können. Und dann kann man dann eintragen, wann es gesungen worden ist und ja. Das ist ganz gut. Ne? Also wieder neu, das andere war alles so durcheinander, kam keiner mehr zurecht mit. Also nochmal neu, könnt ihr auch doppelt aufschreiben, ist egal. Gut. Das war die Einleitung. Es geht wieder ums Geld. Und wie ich das letzte Mal ja schon gesagt habe, Jerusalem, die Gemeinde in Jerusalem, diese Urgemeinde, da wo die ersten Menschen zum Glauben gekommen sind, die ist in Schieflage geraten, in finanzielle Schieflage. Und ich hatte da mal versucht, letzte Mal zu erklären, womit das eventuell zusammenhängen könnte. Wahnsinnig viele Leute sind dazu gekommen, ganz, ganz viele Pilger waren das, die keine Arbeit hatten da in Jerusalem, die aber da geblieben sind, verschiedene Sachen. Dann gab es eine Christenverfolgung, eine Hungersnot und alles irgendwie so zusammengenommen. Vielleicht haben sie auch nicht gut gewirtschaftet, keine Ahnung, es steht da nicht. Steht nur da, ist es irgendwie eine Schieflage und sie haben Not. Und der Apostel Paulus ist ja unterwegs auf einer Missionsreise und er schreibt verschiedene Gemeinden an und fragt, ob sie sich nicht dieser Schieflage annehmen könnten und eine Sammlung durchführen, so wie wir das gerade eben hier gemacht haben mit unseren kleinen Tütchen hier. Also in der Sammlung haben wir halt für Jerusalem dann. Das war jetzt ja für unsere eigene Gemeinde. So in der Art kann man sich das vorstellen. Okay, das war also das. Jetzt geht das, zwei ganze Kapitel widmet der Apostel Paulus, zwei ganze Kapitel widmet er diesem Thema, dem Thema Sammlung und Geld. Das ist interessant. Es gibt kaum etwas, was über zwei hintereinander folgende Kapitel behandelt wird. Gibt nicht viel. Abendmahl? Nee. Taufe? Nein. All diese Sachen werden nicht so ausführlich behandelt wie Geldsammlung. Das ist interessant, ne? Also Geldsammlung ist schon etwas Wichtiges. Eigentlich nicht die Geldsammlung, sondern die Not. Wir sollen die Not sehen und helfen, diese Not zu lindern. Darum geht es eigentlich. Und unsere persönliche Einstellung zu der Not des anderen Menschen, im Besonderen der Not der Geschwister irgendwo, die halt nicht so viel haben. Im letzten Mal war das dann, im Kapitel 8, war das dann ja noch dieses Thema des Ausgleiches. Man muss nicht alles weggeben, sagt er, sondern es soll so ein gewisser Ausgleich entstehen. Es ist nicht gut, dass die einen gar nichts haben und die anderen haben ganz, ganz viel. Ein Ausgleich entstehen. Ne? Heute geht es im Kapitel 9 weiter. Und da geht es dann so um die innere Haltung der Menschen, die etwas geben. Kapitel 9, ich möchte da wieder lesen, mache ich jetzt, aber ich lese nicht das ganze Kapitel, sondern wieder nur ausgewählte Verse, weil das ganze Kapitel, habe ich mir gedacht, das wäre zu lang. Ich weiß nicht, ob euch das nachvollziehen könnt, aber ich dachte, das wäre zu lang. Ich lese mal Vers 1 und 2, 6 bis 8 habe ich, 12 und 15. Gemerkt? 1 und 2, 6, 7, 8, 12 und 15. Denn was den Dienst für die Heiligen betrifft, so ist es überflüssig für mich, euch zu schreiben. Denn ich kenne eure Bereitwilligkeit, die ich zu eurem Gunsten den Mazedoniern gegenüber rühme, dass Achaia seit vorigem Jahr bereit ist, und euer Eifer hat die Mehrzahl angereizt. 6. Dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Gott aber vermag euch, jede Gnade überreich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. 12. Denn die Besorgung dieses Dienstes füllt nicht nur den Mangel der Heiligen aus, sondern ist auch überreich durch viele Danksagungen zu Gott. 15. Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Das sind die Verse, die ich rausgesucht habe, wo ich denke, andere sind mehr so auch stark auf die damalige Situation bezogene Verse, also auf Korinth bezogene Verse, die jetzt uns nicht unbedingt so angehen. Aber diese Verse haben es schon in sich, die ich gerade gelesen habe. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, also die auch fleißig zuhören hier bei meinen Predigten, die haben vielleicht das gemerkt, da scheint sich etwas zu widersprechen. Beim letzten Mal und bei diesem Mal. Kapitel 8 redet anders als Kapitel 9. Ist euch das aufgefallen? Ja, ne? Kapitel 8, da sagt er den Korinthern, guckt euch die in Mazedonien an. Die haben nicht viel, aber die haben gesammelt. Nehmt euch die als Beispiel. Kapitel 9, sagt er, ihr Mazedonier, die in Achaia, das ist Süden, da wo Korinth ist, gehört zur Provinz Achaia, die haben angefangen zu sammeln, nehmt euch die mal als Vorbild. Genau umgekehrt. Aufgefallen? Nee, ne? Könnt ihr ruhig ehrlich sein. Mir ist es auch nicht aufgefallen, bevor ich mir über die Predigt Gedanken gemacht habe. Ich habe dann noch rumgesucht und ich bin zu keinem wirklich schlüssigen Ergebnis gekommen, muss ich sagen. Also fragt mich nicht danach. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich wird es so sein, dass es so eine zeitliche Abfolge war. Erst haben die einen angefangen, dann die anderen und dann gehen die Briefe hin und her und das ist ja, überschneidet sich alles. Wahrscheinlich so, aber ist egal. Ich wollte euch nur darauf aufmerksam machen. Lest aufmerksam. Das wollte ich euch damit eigentlich nur sagen. Lest aufmerksam und wenn ihr etwas nicht wisst, dann sagt ruhig, oh, ich heb die Hände, weiß nicht, aber ist nicht so schlimm. Habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, kann man ruhig sagen. Ne? Ich weiß es nicht und es ist okay. Ich mache mir zwar Gedanken dazu, ich frage auch nochmal den einen oder anderen, ich lese auch vielleicht mal ein Buch dazu, aber wenn ich keine befriedigende Antwort finde, ist das auch in Ordnung. Die wichtigen Dinge des Glaubens, die verstehen wir alle, können wir alle verstehen. So ein paar nicht so wichtige Sachen, da kann man drüber hinweggehen. Ja. Das habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Muss mal ein bisschen gucken, ich schwätze immer so viel. Auf jeden Fall war sowohl im Kapitel 8 wie in Kapitel 9 war das immer so eine Sache, einen Anreiz zu geben. Ein Anreiz, warum? Für was? Ein Anreiz, warum, für was Glaubensschritte, und das ist ein Glaubensschritt, etwas herzugeben, es zahlt sich aus. Wir lesen das gleich noch. Ein Glaubensschritt zu tun, zahlt sich aus. Und passt auch wieder wunderbar zu diesem Lehrtext von heute. Ein Glaubensschritt hat sich für Abraham ausgezahlt, denn er hat ein Land bekommen, das Land Israel, oder das schon später Israel, Land Israel genannt würde, Palästina oder Kanaan, wie man es auch in den Jahrhunderten wurde das immer unterschiedlich genannt. Heute nennt man es das Land Israel. Es ist ihm zum Erbe gegeben worden. Es hat sich ausgezahlt. Er ist zum großen Volk geworden. Es hat sich ausgezahlt. Glaubensschritte zahlen sich immer aus. Das können wir immer festhalten. Wenn du etwas tust im Glauben, auch wenn du es nicht verstehst, irgendwie wird es sich auszahlen. Vielleicht nicht materiell, aber vielleicht in deinem Inneren. Vielleicht ist es der Glaube, der gestärkt wird, dein Vertrauen auf Jesus, dein Vertrauen auf das Wort der Bibel. Vielleicht ist es das. Oder vielleicht ist es, dass du mehr Liebe, mehr Empathie für Menschen bekommst, mehr Barmherzigkeit bekommst und so weiter. Glaubensschritte zahlen sich irgendwie immer aus. Ja, vor ein paar Tagen habe ich mich mit jemandem unterhalten und er sagte mir dann, früher habe ich nichts gegeben, also jetzt so, also nichts regelmäßig gegeben, war immer in Geldnot. Und seit ein paar Jahren mache ich das regelmäßig und seitdem, was habe ich gerade gesagt, das zahlt sich aus, ja, hat er keine Geldnot mehr. Ist cool, ne? Also ich fand, das passte so gut. Da hatte ich gerade letzte Woche war das, habe ich mich mit dem unterhalten. Ja, warum gibt man eigentlich eine Spende? Warum gibt man hier in diesen Klingelbeutel etwas oder macht eine Überweisung irgendwohin, vielleicht an die Gemeinde oder an die Allianzmission, Christoffel-Binden-Mission oder was weiß ich wohin auch immer. Warum macht man das? Was ist der Beweggrund? Was ist das Innere? Was könnte es sein? Ist es vielleicht so eine Art Pflichtübung? Also man macht es so, ne? Man muss es halt so machen, gehört halt irgendwo dazu. So wie es so dazugehört, wenn wir jetzt hier in Deutschland leben, da müssen wir halt Steuern zahlen. Und manchmal ist das ziemlich doof, weil das ziemlich hoch ist oft. Gerade gestern waren wir bei meiner Schwiegermutter und haben uns so über Grundsteuer unterhalten. Da ist es um 400% ist es jetzt hochgegangen. Da denkst du auch, eine Pflichtübung, man muss es halt machen. Gibst du etwas oder gibt man etwas in diesen Klingelbeutel oder macht man eine Überweisung, weil es eine Pflichtübung ist? Weil man es eben so macht? Weil es irgendwo so dazugehört, eigentlich möchte man es nicht, eigentlich möchte man sich selber was gönnen. Man hat ja noch nicht genug, denkt man zumindest. Warum? Sondern wie so eine Steuer, ne? Wider Willen. Oder wie so eine Rechnung, die man bezahlen muss. Macht man halt. Warum? Ja, man hat keine Lust, dass eine Mahnung kommt oder so. Oder dass man schräg angeguckt wird, dass man da nichts mehr kaufen kann oder so. Warum geben wir etwas? Eigentlich würde man es doch lieber selber behalten. Ich denke, manchmal ist das so. Und wir Deutschen, ticken ganz oft so. Also die preußische Pflichterfüllung, ja, preußischen Tugenden. So, das ist so eine Pflichterfüllung. Macht man halt. Das steckt ganz tief in uns drin auch. Ja. Das ist aber eigentlich keine geistliche Art zu geben. Paulus hat eine andere Definition oder eine andere Art, wo er uns gleich darauf aufmerksam machen wird. Eine andere Art zu geben, eine andere Motivation, etwas zu geben, ist, dass man, wenn man dann so ein paar Euro da reinlegt, dass man dann so ein gutes Gefühl hat. Oh ja, bin ja doch gar nicht so schlecht. Erhebt einen so ein bisschen, ne? Wird einem warm um die Magengegend rum. So, ne? Gutes Gefühl ist ja was Schönes. Gute Gefühle haben ist ja was Schönes. Man fühlt sich gut. Hat das Richtige getan. Man ist vielleicht bei Gott angesehen oder so. Aber eigentlich geht es gar nicht um die Not, die mit dem, was man gibt, gestillt wird oder gestillt werden kann. Ja, gerade in der Zeit, und wir leben in so einer Zeit, wo Gefühle so sehr wichtig sind, da fällt man da so schnell drauf rein auch. Dass wir auf diese Gefühle so sehr achten. Fühle ich mich gut dadurch? Deswegen gebe ich was? Wenn man ein gutes Gefühl hat, dann wird es schon richtig sein. Problem dabei ist, dass es natürlich sehr eine Motivation ist, die auf sich selber zurückführt. Ne? Ich habe ein gutes Gefühl, also ist es gut. Ist es richtig? Sehr egoistisch eigentlich. Oder egozentrisch. Ne? Das ist oft bei Gefühlen so. Man schaut, es ist ein gutes Gefühl, da, dann wird es schon gut sein. Das ist schon richtig. Aber auch diese Art ist eigentlich, wenn ich das schon so gesagt habe, ist eigentlich egoistisch, egozentrisch. Kann man schon sagen, klar, na, dann passt da irgendwo was nicht. Ist es irgendwo nicht gut. Ja, wieder eine andere Art habe ich mir überlegt. In der Motivation für eine Sammlung könnte es so sein, dass man gut bei anderen dasteht. Können Leute aus der Gemeinde sein, könnte vielleicht auch Gott sein, bei dem man dann so gut dasteht, wenn man reichlich gibt. Ne? Das ist gerade so, wenn man dann so erzählt, wie viel man so gibt. Erzählt dann so, oh, ich gebe einen Zehnten. Da kann der andere schon ausrechnen, na, der verdient vielleicht 3.000 Euro, gibt er einen Zehnten, 300 Euro. Oh. Der verdient vielleicht 5.000 Euro, ein Zehnter ist dann 500 Euro. Und kann das etwa, so kann man das ja abschätzen. Ne? Gerade wenn man sowas so sagt. Ist schon komisch. Ne? Stehe ich dabei Gott gut da, wenn ich viel gebe, wenn ich gebe? Wie ist das? Naja, sei es mal drum. Zumindest es wird etwas gegeben und die Not bei anderen wird gelindert. Aber Motivation, die sollte eigentlich aus dem Geist herauskommen. Und Paulus nennt die richtige Art der Motivation und die nennt er das fröhliche Geben. Einen fröhlichen Geber liebt Gott. Wer ist fröhlich? Ein fröhlicher Mensch ist einer, der unbeschwert ist. So Kinder sind ganz oft fröhlich, die sind so unbeschwert, die laufen einfach durchs Leben, das ist denen alles so egal. Und die, unbeschwert durchs Leben. Unbeschwert einfach etwas geben. Ohne Last. Einfach was geben. Und Paulus sagt es ja selber auch, es soll dir keine Last sein. Es soll dich nicht... Das lest du nochmal vor. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, sondern den fröhlichen Geber, den liebt Gott. Unbeschwert, ohne Hintergedanken. Er gibt gerne. Warum gibt er gerne? Weil er die Not bei den anderen sieht. Also Korinth war das so, oder Mazedonien auch, Achaia da, die haben die Not in Jerusalem gesehen, das sind ihre Glaubensgeschwister und die waren in Not, konnten vielleicht nicht genug zu essen kaufen und haben wirklich Hungersnot auch dann nachher gelitten und die Not von anderen zu sehen. Und dann gibt man gerne. Ich habe ja gerade schon gesagt, das ist diese Empathie, dieses barmherzig mit anderen sein. Und das ist eigentlich die Art Gottes. Er gibt gerne. Das ist eigentlich auch die Art des himmlischen Vaters, habe ich mir gedacht. Der himmlische Vater, Gott im Himmel, hat die Not bei uns Menschen gesehen und hat seinen Sohn, Jesus Christus, auf die Welt geschickt. Not des anderen sehen und etwas zu tun. Die Motivation beim himmlischen Vater war Liebe, Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Darum geht es, sondern das ewige Leben haben. Darum geht es. Die Liebe ist die Motivation. Und die Liebe zu anderen Menschen, die Liebe, die Not, weil ich weiß, dass ich reich gesegnet bin, das sollte unsere Motivation sein. Paulus braucht den Vers davor noch ein interessantes Bild. Das sagt er: Dies aber sage ich, gut zuhören, dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Fröhlich kannst du geben. Sparsam säen, naja, ist die Ernte sparsam. Kannst reichlich säen, ist die Ernte reichlich. Das Geld geben in der Gemeinde, diese Sammlung, vergleicht Paulus also mit der Arbeit eines Bauern oder eines Gärtners, der aussät. Er redet nicht davon, dass das Geld rausgeworfen wird. Unüberlegt, einfach weg. Könnte man ja auch denken. Sondern es wird gesät. Das ist das Bild. Wie macht ein Gärtner das? Er macht ja nicht, kauft, also bei uns, wir kaufen uns ja heute so Tütchen. Ne, wenn man ein Gärtner ist, kauft man sich so ein Tütchen mit so, keine Ahnung, Karotten oder so. Dann kann man einfach so in die Erde kippen. Das ist natürlich doof. Da kommen 50 Möhrchen da und die sind alle nur so klein, weil sie keinen Platz haben. Das ist dumm. Das ist nicht mit Verstand gesät. Das ist einfach rausgeworfen. Der Gärtner, der wird sich schön einzeln seine Körner säen, seine Samen setzen. Und so ist es eigentlich auch für uns in unserer Sammlung. Ne? Nicht einfach alles weg, sondern mit Verstand weitergeben. Der Verstand darf niemals fehlen, auch in der Sammlung, auch in dem Weitergeben, niemals. Auch in dem Ziel, wo es hingeht, niemals darf der Verstand fehlen. Gott hat uns den Verstand gegeben. Nicht einfach nur weg und dann ist gut. Hauptsache mein Gewissen ist gesättigt oder so. Ne? Nee, so nicht. Ja. Säen und Pflanzen ist natürlich eine der schönsten Aufgaben im Gartenjahr. Ich weiß, seit ein paar Jahren bin ich ja jetzt auch hier so unter die Hobbygärtner so ein bisschen gegangen. So, ne? Das ist einfach schön. Säen ist was sehr Schönes. Was ist das Schöne daran? Es ist die Hoffnung. Die Hoffnung, dass etwas aufgeht. Wenn ich ein Samenkorn in die Erde setze oder ein kleines Pflänzchen reinsetze, es ist die Hoffnung, dass es groß wird und dass ich da mal irgendwann, naja, in der Regel was von essen kann. Oder ein paar Blumen mir abpflücken kann oder so. Ne? Aber es ist die Hoffnung, und das ist das Schöne. Die Hoffnung, wenn wir eine Sammlung durchführen, ist ja auch das Schöne. Für die eigene Gemeinde, warum gebe ich was? In der Hoffnung, dass es gut eingesetzt wird. In der Hoffnung, dass Menschen es leichter haben vielleicht, zum Glauben zu kommen. Weil die Arbeit mit Kindern zum Beispiel unterstützt wird oder weil wir das Gemeindehaus hier heizen wollen, kostet ja alles Geld. Ne? Und wer hier schlotternd und zitternd nur sitzt, weil wir eben wenig gegeben haben, dann kann man auch nicht ordentlich drauf hören, was der Geist Gottes uns zu sagen hat. Ne? Es ist diese Hoffnung, es passiert etwas Gutes mit dem Geld. Oder wenn wir Geld zu Stahls nach Kambodscha geben, unsere Missionare, die wir ausgesandt haben, mit zwei anderen Gemeinden zusammen, dann hoffen wir, beten dafür, dass das Frucht bringt, dass das nicht vergeblich ist. Ja, letztes Jahr habe ich Blumenzwiebeln gesetzt, habe ich mir noch aufgeschrieben, ja. Ich habe 700 Blumenzwiebeln habe ich gekauft. Also Großpackungen in Holland. Ich bin mal gespannt, was davon alles rauskommt. Also das ist die Hoffnung und das ist schon die Vorfreude. Und so soll das eigentlich auch mit so einer Sammlung sein, dass man einfach gibt und man freut sich schon und es ist das Geld, das wegen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Den liebt Gott. Es ist fröhlich weggegeben und dann hofft man einfach. Dann sitzt man und wartet und guckt, was passiert alles so, wenn wir jetzt für die Gemeinde gesammelt haben, was passiert denn jetzt in der Gemeinde alles? Und dann beobachtet man, dann fragt man mal nach, euer Hauskreis, wie es läuft da so, oder bei den Kindern unten, oder was ich, alles Mögliche. Ne? Man kann sagen, man hofft, man freut sich so. Ne? Deswegen, das ist die Art, wie Gott sich das vorgestellt hat. Ja, soll Frucht kommen, bewahrt man den besten Samen. Ach genau, soll Frucht kommen. Ja, wie ist das denn? So ein Bauer, der wird natürlich nicht den gammeligen Samen in die Erde schmeißen, weil er genau weiß, von den gammeligen Samen in die Erde schmeißen, da kommt kaum was raus. Er wird immer das Beste aufbewahren. Und das Beste wieder weitergeben. Nicht das Beste erstmal selber schnell verzehren, sondern das Beste aufbewahren, um es wieder weiterzugeben, in der Hoffnung, dass nächstes Jahr dann wieder eine gute Ernte kommt. Das Beste geben wir. Wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Paulus nennt es nicht ein Geld wegschmeißen oder weggeben auf Nimmerwiedersehen, sondern ein Säen, dass Frucht entsteht. Die Verwendung der Gelder auch in der Gemeinde sollte also wohl überlegt sein und in alle Richtungen sollte man Ausschau nach dem Wachstum halten. Ist eine Ausgabe sinnvoll? Oder dient sie der Befriedigung irgendwelcher Befindlichkeiten? Wie auch immer. Das ist eine schwierige Aufgabe. Gar nicht so einfach. Es ist der Ältestenkreis, sie sind damit betraut, aber auch wenn es größere Beträge sind, dann die Gemeindemitgliederversammlung natürlich. Das überlegt man. Ist das sinnvoll? Ja, Hartmut, du bist jetzt schon Jahrzehnte hier Kassierer, du wachst über das Geld und so, ne? Ist es sinnvoll? Man muss mal gucken. Ist es sinnvoll? Und wenn man sagt, ja, es ist sinnvoll, dann gibt man einfach gerne. Und dann ist auch alles, dann fragt man nicht nach dem Morgen. Gibt man gerne. Und wenn man denkt, na, ist das wirklich nicht sinnvoll, dann geht man nochmal in Klausur und redet nochmal darüber und spart vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Wie wird man jetzt ein glücklicher Geber? Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Wie wird man das denn? Das ist eine gute Frage, ne? Ich glaube, das ist eine innere Angelegenheit. Ich will euch da nochmal auf eine Geschichte im Neuen Testament hinweisen. Und zwar einmal war ein Typ, der hatte viel Geld und keiner mochte ihn, weil er den Leuten immer das Geld abgenommen hat. War aber reich. Und da kommt Jesus, Zachäus heißt der Mann, kommt Jesus durch die Stadt Jericho und der möchte ihn sehen und es kommt zu einer Begegnung zwischen Zachäus und Jesus und Jesus nimmt diesen Zachäus ernst und hört ihm zu und er redet zu ihm und dieser Zachäus bekehrt sich. Er sagt, was soll ich jetzt tun? gib weiter, gib es wieder zurück. Und er gibt, was ich einmal genommen habe, das gebe ich doppelt und dreifach und vierfach, alles wieder. Und fröhlich gibt er es weiter. Warum? Warum kann er das alles fröhlich weitergeben? Hat er vorher nicht fröhlich weitergegeben. Hat alles gerafft und gegiert und gesammelt. Bis kein Morgen. Alles nur gegiert und den Leuten hier übers Ohr gehauen. Warum konnte er auf einmal alles fröhlich wieder weggeben? Weil er eine innere Beziehung, weil er eine innere Begegnung bekommen hat mit Jesus Christus. Weil er diese innere Begegnung bekommen hat mit dem, der sagt, du Zachäus, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Gott hat dich lieb. Gott hat dich lieb. Du brauchst nicht dem Geld nachzujagen. Du brauchst keinen Besitz nachjagen. Du kannst fröhlich leben. Du kannst ausgeglichen leben. Denn der himmlische Vater, er liebt dich. Er kennt dich. Er vergibt dir. Er hat dir vergeben. Das ist diese innere Umkehr und die macht den Menschen frei. Wenn du diese Umkehr nicht hast, dann hältst du fest an irgendwelchen anderen Dingen. An Geld vielleicht, an Ruhm, an Karriere, was auch immer. Man hält an irgendwas, greift man und hält fest. Aber wenn man irgendwie denkt, man verpasst was im Leben. Nee, du verpasst gar nichts im Leben. Die glücklichsten Menschen, ich habe es in der letzten Predigt schon gesagt, sind oftmals die, die gar nicht so viel haben. Die sind oft viel, viel glücklichere. Okay, also wie wird man ein glücklicher Mensch? Das ist, ich glaube, such die Begegnung mit Jesus. Such sie. Und lass dich von ihm ansprechen. Lass dir sagen, dass du geliebt bist. Und dass du nichts, was hier auf der Erde ist, hinterherrennen musst. Und dass du nicht noch nach Tokio, nach New York und nach Sydney, an den Titicacasee und was weiß ich, wo überall noch hinfliegen musst. Sonst hast du das Leben verpennt. Nee. Du hast höchstens das Leben verpennt, wenn du Jesus nicht kennst. Dann hast du das Leben wirklich verpennt. Und Jesus ist der Einzige, der uns wirklich ein ausgeglichenes, ein tief ausgeglichenes Leben schenken kann, ein zufriedenes Leben schenken kann. Das wünsche ich uns, jeden Einzelnen von uns. Ja, und dann, denke ich, können wir auch, dann halten wir auch nicht fest an dem, was wir so haben. Dann gehen wir fröhlich weitergeben, natürlich mit Sinn und Verstand, nicht einfach wegwerfen, immer überlegen, als Gemeinde zum Beispiel, ganz genau überlegen, wo setzen wir Geld ein? Wir sind ja jetzt gerade hier an der Renovierung. Wird ja demnächst wieder Infos geben dazu. Wie setzt man das Geld vernünftig ein? Ja? Anvertraut. Gut, okay, soweit. Und ja, es kommt gar nicht so auf die Menge drauf an übrigens. Dann höre ich wirklich auf. Ich kenne eine Geschichte. Jesus war mal im Tempel und der sitzt da, guckt sich alles so an. Naja, also ein bisschen dazu gedichtet jetzt. Ein bisschen. Er guckt sich alles so an, was so passiert. Und dann sieht er alle möglichen reichen Leute, die viel Geld haben und viel Geld dann so in diesen Opferstock da reinschmeißen. Und dann sieht er eine arme Witwe, die schmeißt da zwei kleine Kupfertalerchen rein. Und dann sagt er, hey, ihr Jünger, diese Frau hat mehr gegeben als alle anderen zusammen. Es kommt nicht auf die Menge an, es kommt auf das Herz drauf an. Amen. So, wir singen noch ein Lied.